der Industriepodcast des VDMA. Die Verunsicherten, so betitelt die renommierte Zeitschrift Internationale Politik ihre aktuelle Ausgabe und meint damit vor allem Deutschland und seine Rolle auf der Weltbühne. Aber das Gleiche trifft auch auf Europa zu. Je härter die Auseinandersetzungen der beiden größten Wirtschaftsmächte USA und China im globalen Handel werden und je schwerer sich Europa tut, eigene Stärke zu finden, umso größer wird der Druck auf den alten Kontinent. Was kommt da auf die Industrien in Deutschland und Europa zu, wenn sich die Welt immer weiter wegbewegt von einem regelbasierten Handel, wenn autoritäre Systeme mehr und mehr Zuspruch finden und wenn andere Länder technologisch immer schneller aufholen? Das wollen wir in dieser Folge des Industriepodcasts des VDMA analysieren, und zwar mit Professor Dr. Moritz Schularik, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Sciences Po in Paris. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und mit dabei ist auch VDMA-Präsident Karl Heusken, Familienunternehmer. Seine Firma Have Hydraulik produziert in allen drei Regionen der Triade mit eigenen Werken. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Hallo, grüß Gott, Frau Burmeister.
Herr Schularik, Ihr Institut liegt direkt an der Kieler Förde und Herr Heusken, Sie sind begeisterter Segler. Also lassen Sie uns einfach mal auf dem Meer starten. Europa bläst der Wind ja gerade ziemlich ins Gesicht. Ist es jetzt nur eine steife Brise oder ist es doch schon eher der perfekte Sturm?
Ja, wir haben in der Tat schon drüber gesprochen, dass die Segelneigung von Herrn Heusken und die Lage unseres Instituts sich sehr gut ergänzen. Vielleicht gibt's ja mal einen kleinen Turn auf der Ostsee. Die Einladung steht in jedem Fall. Ich denke schon, dass es ein bisschen sich der Wind gedreht hat aus der Weltwirtschaft und dass das jetzt nicht nur eine temporäre, vorübergehende Angelegenheit ist, sondern wir haben sehr stark profitiert in den letzten 20 Jahren, hatten wirklich Rückenwind durch die Industrialisierung in China. Da ist uns jetzt aber ein wirklich auch technologisch inzwischen sehr weit vorangeschrittener Konkurrent auf den Weltmärkten erwachsen und mit den Veränderungen, die Sie angesprochen haben, mit den geopolitischen Spannungen, bläst uns jetzt aus der Weltwirtschaft eher, sagen wir mal, kommt der Wind eher von vorne, bläst uns ins Gesicht und wir müssen kreuzen sozusagen.
Da gehe ich doch gleich mal rein. Kreuzen sehe ich auch so. Ja, wir segeln hart am Wind und ab und zu müssen wir wenden, also kreuzen. Ich befürchte, wenn wir auf Wetter und Temperatur schauen, dann eher Ostsee als Mittelmeer, leider Gottes. Je härter der Wind, je härter wir am Wind segeln, desto wichtiger ist die Qualität von Mensch, Material und Maschine. Und in der Hinsicht wiederum ist der deutsche Maschinenbau gut aufgestellt.
Jetzt haben Europa und Deutschland in den letzten Jahrzehnten immer mit Stolz auf ihre Industrien geblickt. China holt aber schneller auf, als viele erwartet haben und die USA trumpfen mit den großen Tech-Konzernen auf. Wie steht es jetzt also wirklich um die Industrie auf dem alten Kontinent, Herr Schularik?
Ach, ich denke, das ist ein grundsätzlich natürlich eine Stärke unseres Kontinents und wird es auch bleiben. Aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen uns anpassen, wir müssen veränderungsbereit sein, wir müssen politisch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass wir, sagen wir mal, was das die Wissenschaft, die Technologie, die pfiffigen Köpfe angehen, auch in diesen ganzen Zukunftsfragen, auch was KI angeht, sind es oft Europäerinnen und Europäer, die in erster Linie dabei sind, diese Dinge zu entwickeln, die das sozusagen in dem Sinne dann auch erfinden und da die Forschung machen. Wir sind notorisch schlecht darin, daraus in größerem Umfang Produkte zu machen und auch Firmen zu gründen, die dann wirklich Skaleneffekte international global nutzen. Das hat uns der Herr Draghi ins Stammbuch geschrieben und ich denke, Deutschland sollte diesen Draghi-Bericht lesen. Muss man nicht jeder einzelnen Zeile zustimmen, es sind 300 Seiten. Es wäre das erste Buch der Welt, in dem auf 300 Seiten nur Wahrheiten stehen, oder nur richtige Dinge stehen. Aber ein Großteil dessen ist, glaube ich, für uns als Industriestandort in Deutschland und in Europa sehr, sehr wichtig.
Herr Heusken, sehen Sie es ähnlich? Und was sagen die vielen Maschinenbaubetriebe, die Sie vertreten?
Mir scheint, dass wir vor allem in zwei Bereichen einen schnellen technologischen Wandel erleben, der dazu führt, dass wir in Europa so gefühlt manchmal glauben, oh Gott, werden wir abgehängt. Und das ist auf der einen Seite, nämlich Richtung Westen, Richtung USA, das ganze Thema Artificial Intelligence, cloud-basierte Dienste und Big Data, wo die amerikanischen Tech-Konzerne führend sind. Und es ist auf der anderen Seite das Thema Chip-Technologie, Batterien und Elektromobilität, wo nicht nur China, sondern mit Taiwan, Korea, Japan und China asiatische Länder führend sind. Da sehen wir tatsächlich einen Paradigmenwechsel, weil auch die Produktionsmittel, die eingesetzt werden, um Chips herzustellen, um Batteriezellen herzustellen, also die Produktionsmittel in der Wertschöpfungskette Chip und Elektromobilität, derzeit ganz stark von asiatischen Unternehmen dominiert werden. Und das ist neu. Egal, ob wir jetzt auf den Verbrennungsmotor schauen oder auf andere Wertschöpfungsketten, kann man doch sagen, dass die Produktionsmittel sehr, sehr stark europäisch und auch vom deutschen Maschinenbau dominiert waren und sind. Daher dieses Gefühl der Schwäche. Mir scheint, wenn wir über alle Produktionstechnologien schauen und über alle Bereiche des Baumaschinen, des Maschinenbaus, zum Beispiel die Baumaschinen, um diesen Versprecher abzurunden, dann stellen wir fest, dass Europa und Deutschland in vielen, vielen Bereichen nach wie vor gut positioniert ist. Allerdings in den genannten Bereichen, insbesondere beim Thema Chips und Elektromobilität, da gilt es aufzuholen.
Jetzt setzt Europa ja darauf, mit beiden großen Wirtschaftsmächten Handel zu treiben und gute Beziehungen zu pflegen. Die Trump-Jahre haben allerdings eine erste Delle in das transatlantische Verhältnis gemacht. Und China wird inzwischen auch zunehmend als Systemrivale gesehen. Heißt das, dass Europa sich bald entscheiden muss, mit wem es noch Handel treiben möchte oder auch darf?
Also ich tue mich extrem schwer mit dieser Idee, dass wir irgendwie einen gleichen Abstand zu China und den USA halten. Wir sind natürlich, es verbindet uns sehr viel ökonomisch, politisch, sicherheitspolitisch, außenpolitisch mit den USA. Und da muss schon ganz viel passieren auf der anderen Seite des Atlantiks, dass wir in irgendeiner Weise diese enge Bindung in Frage stellen. Ich denke, richtig ist, dass wir uns, was die handelspolitischen Strategien angeht, mit einem China, aber teilweise auch mit einem USA konfrontiert sehen, die beide aus unterschiedlichen Gründen die regelbasierte Weltwirtschaft, die wir in Deutschland so gerne haben und auch aus guten Gründen so gerne haben, und die uns so wichtig ist, ich sage nicht in Frage stellen, aber zumindest sozusagen ein bisschen an den Grundfesten sägen oder hämmern, je nachdem, wie man da rangehen will. Das heißt, auf der amerikanischen Seite gibt es eine sehr starke Tendenz in den letzten Jahren, ich sag mal letztlich ad hoc politisch motivierte, innenpolitisch motivierte Handelspolitik zu machen. In China gibt's eine, gerade in den Sektoren, die Herr Hosken gerade genannt hat, insbesondere Elektromobilität und der gesamten Wertschöpfungskette, in erheblichem Umfang industriepolitische Interventionen. Wir haben das in der Studie des Kieler Instituts jetzt im Frühjahr für die Kanzlerreise auch aufbereitet. Da reden wir über das 5-, 6-, 7-fache dessen, was in Europa üblich ist an Industriesubventionen, die sehr gezielt in bestimmte strategische Sektoren gehen. Auch das ist natürlich für die, ich sag mal, für ein offenes Welthandelssystem mit fairen Startbedingungen eine ziemlich problematische Entwicklung. Und da müssen wir uns positionieren. Da brauchen wir eine europäische Handelspolitik, eine Strategie, die versucht, sag mal, diese beiden irrlichternden globalen Player wieder sozusagen einzufangen und so viel wie möglich von dem zu bewahren, was in unserem Interesse ist, nämlich eine freie und regelbasierte Weltwirtschaft zu bewahren. Da wäre ich denke, da können wir unseren amerikanischen Freunden in Washington hin und wieder auch mal ein kleines Memo schicken. Und da gibt es eine ganz wichtige Einsicht, und die ist mir in Deutschland auch in der ganzen Diskussion jetzt in den letzten Monaten über die Ausgleichszölle auf chinesische Elektroautos und so weiter, kommt mir viel zu wenig. Wir werden als Europa nur dann eine Chance haben, unsere Interessen zu verteidigen, wenn wir zusammenstehen. Also die Nummer eins, Politikempfehlung Nummer eins für Berlin ist, der Kommission in Brüssel den Rücken stärken und nicht da versuchen, irgendwie selber an der an Kommission zu sägen.
Ja, ich gehe da vielleicht gleich mal rein. Sie hatten gesagt, Trump-Jahre, eine erste Delle ins transatlantische Verhältnis. Das haben Sie schön formuliert. Ich würde eher sagen, das war ein Hagelsturm, der da das transatlantische Verhältnis getroffen hat und eine Menge von Dellen hinterlassen hat. Und dennoch ist es eben so, dass es für Europa keine Äquidistanz zwischen China und den USA gibt. Sollte es zum oft diskutierten Taiwan-Case kommen, dann stehen Europa und Nordamerika selbstverständlich Seite an Seite. Und es wird sehr spannend dann zu sehen, wie ein aggressives China mit einer solchen Gegenmacht umgehen wird. Und ich glaube, da können wir auch selbstbewusst sein. Wir als Europa können auch deswegen selbstbewusst sein, wenn wir Richtung China blicken, weil sich ja die USA immer mehr den chinesischen Exporten nach, also Importen in USA verschließen. Und wenn chinesische Maschinenbauer, chinesische Technologieunternehmen also auf große Märkte schauen, dann bleibt ihnen praktisch nur Europa übrig. Also können wir durchaus mit Selbstbewusstsein, WTO-konforme Handelsinstrumente mit China verhandeln, da sollten wir gar nicht schüchtern sein.
Und wenn wir uns jetzt diese Blockbildung anschauen aus volkswirtschaftlicher Perspektive, was sind da jetzt schon absehbare Folgen und was könnte noch passieren, Herr Schulerig?
Also sicherlich kann es, Herr Oskar hat es gerade gesagt, es kann natürlich in der Tat zu Konflikten in Ostasien kommen, auch militärischen oder einer Intensivierung zumindest der Auseinandersetzung um bestimmte Einflussgebiete dort. Und dann kann es natürlich sein, dass wir als Europäer dann auch gefragt sind, sozusagen die da Position zu beziehen. Und dann müssen wir uns entscheiden, oder müssen unsere Politik formulieren. Lassen Sie uns mal hoffen, dass es soweit nicht kommt. Falls es soweit kommt, haben wir, kann ich ihr den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, haben wir im Anfang des Jahres auch eine Studie gemacht mit einem großen Team von Autoren, wo wir verschiedene Szenarien eines wirklich harten Decouplings von China für die deutsche Volkswirtschaft durchgespielt haben. Das sind, einfach um Ihnen vielleicht mal so die Größenordnung zu nennen, wir reden da durchaus, wenn wir uns jetzt relativ schnell quasi über Nacht von China abtrennen müssten und der Handel wirklich zum Erliegen kommen würde, was ein wirklich sehr hartes Szenario ist. Das ist wirklich eine Art Russland-Sanktionsszenario. Dann müssten wir in der Tat mit erheblichen auch ökonomischen Einbußen rechnen. Wir denken, das wären kurzfristig durchaus so um die 5% des Bruttoinlandsprodukts, was uns das kosten würde. Das ist ein Riesenschock, aber es ist auch ein Schock von einer Größenordnung, mit dem wir in der Vergangenheit auch schon fertig geworden sind. Also wir handeln etwa 7-8% unseres Außenhandels wird etwa mit China abgewickelt. Also wenn diese 7-8% wegfallen, dann tut das weh, aber es ist jetzt auch nicht das Ende, sagen wir mal, der deutschen Volkswirtschaft. Interessante Statistik vielleicht mal am Rande: In den letzten Monaten hat Deutschland zum ersten Mal mehr nach Polen exportiert als nach China. Insofern einfach, um mal ein Gefühl auch für die Größenordnung zu bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Handelspartner und ich denke, wir haben großes Interesse daran, dass die Wirtschaftsbeziehungen auf einer fairen und gegenseitigen Basis dort weitergehen und auch intensiviert werden. Aber wir wollen sicherlich nicht ganz in naive Abhängigkeiten reinlaufen. Und da ist es ganz wichtig, sich auch vor Augen zu halten, dass unsere Position auch als Europäer, aber auch als deutsche Volkswirtschaft jetzt nicht eine Abhängigkeit ist von China, die uns komplett handlungsunfähig machen würde.
Ja, wie bereitet sich denn aber der industrielle Mittelstand gegebenenfalls auf die nächsten Jahre vor, Herr Heusgen? Welchen Platz kann er einnehmen?
Mir scheint, dass ich nenne es jetzt mal auf Neudeutsch die China Challenge mit einer der größten strategischen Herausforderungen für die mittelständischen Maschinenbauer überhaupt sind. Dieses gesagt, kann es durchaus sein, im kurzfristigen Bereich, dass die europäische Industrie und damit auch der deutsche Maschinenbau von der Konstellation sogar profitieren. Die USA haben ja bereits Zölle erhoben, schon unter Trump. Biden hat sie beibehalten für eine ganze Reihe von Komponenten, von Maschinenbauprodukten. Produkten, die aus China in die USA geliefert werden. Und da sind natürlich auch Konkurrenten des deutschen Maschinenbaus dabei. Das heißt, die Kostenposition für unsere Produkte, die wir nach USA exportieren, verbessert sich sogar durch die Zölle, die USA auf chinesische Produkte erhebt. Gleichzeitig ist jetzt speziell der Maschinenbau in einer Position, wir haben ja 36 Fachverbände, da sind ganz, ganz viele Nischentechnologien drin, da sind Spezialmaschinen drin, die es vor allem in den USA so gar nicht gibt und auch in China nur eingeschränkt gibt. Das heißt, beide Wirtschaftsräume, der amerikanische Wirtschaftsraum genauso wie der chinesische Wirtschaftsraum, sind durchaus bis auf Weiteres und in USA sicherlich noch bis auf lange Zeit auf europäische, auf deutsche Maschinenbautechnik angewiesen. Also im kurzfristigen Bereich eventuell sogar positive Effekte, auch wenn natürlich langfristig die Blockbildung eben Globalisierung abbremst und damit auch das Grundgeschäftsmodell des Mittelstandes mit 80% Export schon in Frage stellt.
Ja, da würde ich Herrn Oskar auch durchaus also total recht geben. Das ist ein Punkt, den man auch jetzt aktuell, auch im Hinblick auf die Diskussion über den Inflation Reduction Act in den USA, den man ja handelspolitisch auch durchaus kritisch sehen muss mit diesen ganzen Buy American Klauseln, die jetzt zum Teil so wieder aufgeweicht wurden, aber natürlich sind das kurzfristig auch immer ja je toll, also wenn jetzt Trump zum Beispiel zum Präsidenten wieder gewählt werden sollte, ja, ich mache das mit einem großen Fragezeichen und habe da auch meine Meinung zu, aber dann diese Vorschläge Realität werden, dass er auf chinesische Importe, also Importe aus China, chinesische Exporte, diese Strafzölle von 60, manchmal heißt es auch 100% verhängen würde, während die Europäer mit 10 oder 20% davon kommen würden, dann wäre das natürlich relativ gesehen für die deutschen Maschinenbauer oder auch anderen Produzenten erstmal kurzfristig eine positive Sache, weil wir halt relativ zu den Chinesen wieder wettbewerbsfähiger werden auf der Preisseite. Das heißt, die Amerikaner wahrscheinlich dann stärker wieder deutsche Produkte nachfragen. Aber insgesamt ist das natürlich für den Welthandel und auch für unser Wachstum keine strukturell gute Geschichte.
Wir sehen ja in China selbst durchaus eine konjunkturell schwierige Situation. Wenn wir den Baumaschinenbereich anschauen, der chinesische Hersteller hatten einen florierenden Binnenmarkt. Dieser Binnenmarkt ist annähernd komplett zum Erliegen gekommen. Er wacht jetzt so ein bisschen auf, aber die Volumina sind nicht mehr vergleichbar. Was machen die chinesischen Baumaschinenhersteller mit ihren riesigen Überkapazitäten? Sie drücken sie natürlich in den Weltmarkt. Das heißt, die schwierige volkswirtschaftliche Situation in China, insbesondere die Zurückhaltung bei Investitionsgütern, verschärft wiederum die Konkurrenzsituation in Auslandsmärkten und auch in Europa. Und das Zweite, was mir beim Thema China immer wichtig ist, wir blicken auf die geopolitischen Risiken. Welche Zölle macht Trump? Was passiert mit Taiwan? Das größte Risiko für die Geschäftsmodelle deutscher Maschinenbau in China ist aber die chinesische Industriepolitik selber. Eine nationalisierende Industriepolitik, die immer wieder Einzelbereiche des Maschinenbaus heraussucht, nach welchen Kriterien auch immer. Und dann gilt die Vorgabe, dass diese Bereiche eben national zu dominieren sind. Da können wir die Windkraftanlagen nehmen, da können wir die Tunnelfortsetzmaschinen nehmen, da können wir weite Bereiche in der Stromverteilung nehmen. Und dann stellen wir fest, dass eben die Marktanteile internationaler Unternehmen durch die chinesische Industriepolitik entsprechend zurückgefahren werden. Das ist das deutlich größere Risiko für den deutschen Maschinenbau in China.
Herr Schularik, wir gucken jetzt nochmal in die USA. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Wahl. Ich glaube, wir alle sind gespannt, was da am 5. November passiert. Einige von uns werden vielleicht die ganze Nacht wach bleiben und auf die Ergebnisse gucken. Ja, welchen Unterschied gibt's denn aber jetzt wirklich zwischen Donald Trump und Kamala Harris, was die Industrie- und Handelspolitik angeht? Oder ist am Ende der Unterschied gar nicht so groß?
Doch, ich würde da schon auch einen deutlichen Unterschied machen. Also die Sicherheit und Verlässlichkeit, ich sag mal, der Rahmenbedingungen und auch der transatlantischen Beziehungen in all ihren Dimensionen, ökonomischen, handelspolitischen, aber auch natürlich außen- und sicherheitspolitischen, wäre aller Wahrscheinlichkeit nach unter einer Präsidentin Harris viel größer und stärker gegeben als unter einem ja doch mitunter sehr irrlichternden Präsidenten Trump. In der Handelspolitik, wir haben uns das angeguckt, auch aus Sicht im Institut in Kiel. Harris hat im Prinzip in ihrer Plattform, war ja dann ein bisschen überraschend, dass sie die Kandidatin wurde, Sie werden sich erinnern, hat sich zu handelspolitischen Themen noch sehr wenig Gedanken gemacht. Das kommt auch in ihrer Wahlkampfplattform quasi nicht vor, sondern da wird es letztlich eine Kontinuität mit der Politik von Joe Biden geben. Das heißt, sicherlich keine Änderung in der doch sehr relativ harten Linie gegenüber China, gerade wenn es um Chips geht und um alles, was sicherheitspolitisch relevante Technologien sind. Sicherlich auch keine Rücknahme der Entscheidung, die die USA ja getroffen haben, mehr oder weniger den heimischen Markt für chinesische Elektroautos zu versperren, zu schließen. Da sehe ich kurzfristig auch keine Entspannung. Der amerikanische Markt ist zu für die chinesischen Exporteure. Die haben da mit erheblichen staatlichen Geldern jetzt eine sehr kompetitive Industrie mit erheblichen Überkapazitäten aufgebaut. Und der einzige große Markt mit Kaufkraft, der offen ist, weiterhin, wenn jetzt auch mit gewissen Ausgleichszöllen, wie wenn sie dann in der Form Bestand haben, wird Europa sein. Insofern ist da auch, sagen wir mal, keine Entspannung in diesen Fragen, in unserem Verhältnis zu China zu erwarten, selbst wenn Harris Präsidentin wird.
Immer interessant zu sehen ist, wenn wir auf die Republikanische Partei gucken, das war ja früher die Freihandelspartei. Die Republikaner und Free Trade, das war eigentlich in einem Atemzug. Und das ist Donald Trump tatsächlich gelungen, das komplett umzudrehen. Davon ist bei den Republikanern gar nichts mehr übrig. Und insofern sind an der Stelle, auch wenn es in Anbetracht der Konflikte in den USA seltsam klingt, Demokraten und Republikaner zusammengerückt. Die Demokraten waren Free Trade gegenüber immer eher ablehnend positioniert, allerdings aus anderen Motiven. Das wesentliche Motiv war immer dieses Thema Jobs in the USA. Und wenn wir auf das Programm damals von Biden gucken, und ich glaube nicht, dass sich das unter Kamala Harris verändern wird, dann ist das Thema Good Jobs in the US ein ganz wesentlicher Treiber. Und ich glaube, es ist für uns in Deutschland und in Europa interessant zu wissen, dass die Demokraten unter Good Jobs Unionized Jobs verstehen. Die meisten von uns wissen auch nicht, dass das Förderprogramm oder die Förderprogramme unter dem IRA dann entsprechende Vorteile bietet, wenn man Unionized Jobs schafft. Interessanter Seitenaspekt. Es wäre mal interessant, was die ganzen Verbände in Europa sagen würden, wenn die EU vorschlägt, wir machen ein super Förderprogramm, aber alle Mitarbeitenden müssen Gewerkschaftsmitglied sein. Was aber eben der Unterschied ist, wenn wir auf die Handelspolitik der Demokraten gucken, es gibt eben klar definierte Parameter. Das Handelsministerium nennt das ja nicht mehr Free Trade, sie nennen es Managed Trade. Und dieser Managed Trade hat klare Kriterien, die sich im Wesentlichen an den beiden Linien Good Jobs in the US und an dem Thema National Security orientieren. Und so ärgerlich das für Freihandelsvertreter wie auch mich ist, so ist es doch, hat es doch den Vorteil, dass man genau weiß, woran man ist und bei welchen Themen man mit den Amerikanern zusammenarbeiten kann oder zusammenarbeiten muss, um zu entsprechenden Handelsabkommen zu kommen. Da positionieren sich die Chinesen natürlich ganz anders. Während die Amerikaner in den letzten Jahren kein einziges Freihandelsabkommen abgeschlossen haben, haben die Chinesen in den letzten 10 Jahren über 20 Freihandelsabkommen abgeschlossen. Was ist die Lehre daraus? Die Lehre daraus in der EU ist, dort, wo immer es möglich ist, mit like-minded countries Freihandelsabkommen abzuschließen, dieses auch zu tun. Da sind wir bei Mercosur, da sind wir bei Indien, da sind wir bei Australien, da sind wir bei Indonesien. Hier entsprechend Druck in die Pipeline zu bringen, das ist etwas, was wir in ganz, ganz hohem Maße von der neuen EU-Kommission erwarten.
Jetzt lassen Sie uns nochmal zum Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU vom früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi kommen. Sie haben den schon erwähnt vorhin, Herr Schularik. Wäre das denn ein Weg für uns? Und vielleicht können Sie ihn ganz kurz zusammenfassen.
Also 300 Seiten ganz kurz zusammenfassen ist eine schwere Aufgabe. Ich denke, er ist eher genau. Also wenn Sie die Zusammenfassung in einem Satz wollen, dann würde ich sogar wagen zu sagen, es ist möglich. Und Mario Draghi sagt, wenn wir in Zukunft als Europäer in dieser neuen Weltwirtschaft erfolgreich sein wollen, müssen wir ein Land werden.
Das ist ja ganz amüsant, ne? Wir hatten den Letta-Bericht und jetzt haben wir den Draghi-Bericht. Und ich glaube, der eine oder andere deutsche Industrielle und der eine oder andere deutsche Politiker knabbert ein bisschen dran, dass ausgerechnet zwei Italiener jetzt einen Bericht darüber schreiben, wie die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger wird. Dieses gesagt haben beide Berichte, der Letta-Bericht und der Draghi-Bericht, aus unserer Analyse heraus vor dem A, sehr, sehr viel Wichtiges und Richtiges angesprochen. Und es muss uns ganz klar sein, und uns im Maschinenbau ist das traditionell klar, weil wir aus diesem ganz stark exportorientierten Geschäftsmodell kommen, dass auf nationaler Ebene sich wenig bewegt, sondern dass die großen Themen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen, eben europäische Themen sind. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Stichwort Wettbewerbsfähigkeit in den vergangenen 4 Jahren unter Ursula von der Leyen keine ausreichende Rolle gespielt hat. Wir sind auf der anderen Seite zuversichtlich, dass sich das jetzt ändert.
Ja, also das ist ein schwieriger Weg für die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, gerade Politik zu betreiben, unter anderem durch die Machtverschiebung im Parlament und in ein paar Mitgliedsländern. Und dadurch könnte es vor allem auch dazu kommen, dass die Umsetzung des Green Deals beeinflusst wird oder gefährdet ist. Das ist ja ein Programm, ein Transformationsprogramm, das auch von der Industrie gelobt worden ist, weil man sich einen Schub für neue Technologien verspricht. Wie sieht's da jetzt aus?
Frau von der Leyen ist mit Sicherheit eine ganz ausgebuffte Machtpolitikerin und hat jetzt eine Kommission zusammengestellt, von der ich schon glaube, dass sie die grüne Linie beibehalten wird. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass von der Leyen mehrheitlich Unterstützung bekommt. Gleichzeitig hat sie aber auch die Industrie- und die Wettbewerbsseite gestärkt. Im Augenblick sind wir zuversichtlich, dass, sagen wir mal, in den, wenn wir auf den einen Pol sehen, eine wirklich auch schon Überregulierung auf der Klimawandelmanagement-Seite, dass man dem einfach eine Industriepolitik entgegensetzen muss, die eben Bürokratie reduziert, die Berichtspflichten reduziert, statt sie weiter hochzuschrauben, und die europäische oder vom europäischen Strommarktdesign bis hin zu der Frage, welche Form von Migration, von Fachkräftemigration in Europa wir akzeptieren und managebar finden, sich ganz klar in Richtung Wettbewerb verschieben muss. Im Augenblick bin ich da zuversichtlicher als noch vor einigen Monaten.
Ja, trotz des Lobes für den Green Deal gab es auch immer wieder Kritik, Herr Schulerig. Da hieß es immer, der sei zu dirigistisch und kleinteilig. Wie sehen Sie es? Hat die EU sich da nur ein weiteres Bürokratiemonster erschaffen? Und muss das irgendwie doch ganz anders angegangen werden, das Ganze?
Also ich denke, wir die Grundsatzfrage ist ja letztlich, wie wir die grüne Transformation, ich sag mal, kostengünstig, effizient, aber dann auch angesichts der vielen politischen Hindernisse. Wir hatten ja gerade auch eine ganze Reihe von Wahlen in Europa und in einzelnen Bundesländern, wie wir das überhaupt durchsetzen. Und ich komme mehr und mehr zu dem Schluss, dass wir in der Tat eine Kombination brauchen aus natürlich einer CO2-Bepreisung, Besteuerung, Emissionshandel, wie auch immer man das nennen will, mit dem sozusagen Anreize für alle Teilnehmer in der Wirtschaft gesetzt werden, die Emissionen zu reduzieren, aber gleichzeitig eben auch eine Transformationsagenda, die gerade in Bezug auf Umstellung, auf Forschung und Entwicklung, auf sowohl die Anpassung an den schon geschehenen Klimawandel, aber insbesondere auch auf neue Technologien setzt und das auch mit staatlichen Geldern unterstützt. Insofern bin ich jetzt nicht, ideologisch komplett gegen den Green New Deal, und ich denke auch die Erfahrung mit dem IRA aus den USA lehrt bisher schon, dass wir da mehr Dynamik zumindest generiert haben, kurzfristig, muss man einschränkend sagen, als uns das in Europa gelungen ist. Und die politökonomischen, sag mal, die ganzen Widerstände, die politischen Widerstände geringer sind und auch von Unternehmerseite da weniger Klagen kommen, wenn etwa über Steuergutschriften und andere Anreizsysteme dann auch wirklich die Investitionen belohnt werden. Was wir dringend brauchen in Europa, und das sagt ja Draghi auch, sind mehr Investitionen. Da müssen wir sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite einfach die entsprechenden Hausarbeiten machen. Wir sitzen, gerade wenn es darum geht, jetzt enormes Kapital zu bewegen, um zu dekarbonisieren, brauchen wir einen europäischen Kapitalmarkt, der besser funktioniert und integrierter ist als das, was wir bisher haben. Das ist jetzt nichts Neues. Das sagen wir seit 15 Jahren und geschehen ist ganz wenig. Wir brauchen auch, gehört auch eine vernünftige Bankenunion, dass sich jetzt auch wieder die Hälfte der Republik gefühlt dagegen wehrt, dass eine italienische Bank die Commerzbank kauft. Da ist man genau in dieser Kleinstaaterei von Europa, mit der uns die wirklichen Skaleneffekte, die wir brauchen, um gegen diese Giganten USA und China zu bestehen, verloren gehen. Und dazu gehört dann auch bei der Dekarbonisierung, dass wir stärker, europäisch da denken, Steuergutschriften und nicht zu kleinteilig auch dann bürokratisch da hineinregieren. Das ist ein bisschen immer die Problematik bei diesen europäischen, aber auch bei den deutschen Förderprogrammen, dass die zum ersten Mal 500 Seiten Förderantrag durcharbeiten muss. Statt klare Parameter und Vorgaben zu haben, an denen man sich orientieren kann.
Jetzt haben Sie es ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, was wir tun müssten, um klimapolitisch vielleicht dann doch noch weit vorne mit dabei zu sein. Ist das noch überhaupt realistisch, dass wir da Vorreiter für den Rest der Welt werden?
Also ich will da nicht so pessimistisch sein, insbesondere wenn ich jetzt wieder auf die Branche schaue, die ich vertreten darf, den Maschinenbau, dann ist es schon wichtig zu sehen, dass das die ermögliche Industrie schlechthin ist. Es gibt ja praktisch keinen Entwicklungspfad der Energieerzeugung. Es gibt keinen Entwicklungspfad der Mobilität, der ohne die Komponenten Maschinen- und Anlagenbau und Anlagen unserer Branche funktionieren würde. Und insofern ist natürlich die grüne Transformation, also das Management des Klimawandels, eine unglaublich geschäftliche Chance. Dennoch stellt sich eben die Frage, wie sie gemanagt wird. Und da haben wir uns einfach auf der europäischen Ebene viel zu sehr Richtung Überregulierung bewegt. Und wir haben uns auf der nationalen Ebene tatsächlich in einem Klein-Klein nationaler Subventionen verhangelt, statt dass man tatsächlich in der Horizontalen die Wettbewerbsbedingungen sowohl in Deutschland als auch in der EU verbessert.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen nach Deutschland. Ja, bei uns sieht es ja auch nicht so rosig aus. Wir stecken gerade in einer wirtschaftlichen Stagnation. Die Stimmung in der Industrie ist schlecht. Dann gibt es schon manch einen, der von einer schleichenden Deindustrialisierung spricht. Der Wahlkampf läuft spätestens mit den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Was kann denn die Bundesregierung jetzt wirklich noch tun? Was müsste sie anpacken in den kommenden Monaten, um vielleicht ein bisschen einen kleinen Aufschwung zu schaffen?
Das ist also in der gegenwärtigen politischen Konstellation natürlich eine ganz große Herausforderung. Wir haben ja gerade ein Wachstumspaket verabschiedet. Ich glaube, das waren 49 Punkte. Sind wahrscheinlich 44 zu viel. Man hätte wahrscheinlich sich auf 5 wirklich wichtige konzentrieren sollen. 49, bis die jeder verstanden hat, ist das Jahr schon wieder rum. Aber immerhin, das ging in die richtige Richtung. Und man kann da auch, wenn man ehrlich ist, gerade so was Erwerbsanreize für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angeht, was gewisse Arbeitsmarktregeln angeht, Ich finde es gar nicht schlecht, was die da gemacht haben. Ob die Effekte jetzt wirklich so groß sind, wie jetzt das 0,5% Wachstum jedes Jahr bringt, warten wir mal ab. Aber jedenfalls ist da ein bisschen was passiert. Ich denke, was die wirklich entscheidenden Punkte für die nächsten Jahre sein werden. Wird Sie vielleicht nicht wundern, aber ich bin sehr ein großer Verfechter, dass wir es versäumt haben, in unsere Sicherheit zu investieren. Und ich denke, das, was da notwendig ist, also sprich auch wirklich Verteidigungsinvestitionen und aber nicht nur jetzt irgendwie Artilleriemunition, sondern auch alles, was an technologischem Rückstand da aufgebaut wurde und wo wir bis heute auch trotz Zeitenwende-Rhetorik extrem wenig gemacht haben. Wir haben bis heute nicht eine einzige Drohne bestellt. Wenn wir so weitermachen in der Geschwindigkeit der Zeitenwende, brauchen wir Jahrzehnte, um überhaupt wieder dahin zu kommen, wo wir vor 20 Jahren mal waren, während und das Differential auch gerade in den Produktionskapazitäten mit Russland ist in den letzten 2,5 Jahren in die falsche Richtung gegangen. Also wir haben Zeitenwende sozusagen in der politischen Rhetorik zelebriert, aber nicht in der harten Realität. Natürlich werden wir auch darüber nachdenken müssen, wie wir die Diskussion, die wir gerade haben über Restrukturierung der Autoindustrie, Restrukturierung der Stahlindustrie verbinden mit einer europäischen Verteidigungsstrategie, dass wir in Europa keinen Panzerstahl mehr herstellen, sondern aus Korea importieren, ist vielleicht auch langfristig keine sinnvolle Sache, gerade wenn man davon ausgeht, dass da gewisse Risiken ja durchaus korreliert sind, was China und Nordkorea angeht.
Klingt jetzt tatsächlich aber nicht nach einer Aufgabe, die in Monaten zu bewältigen ist, sondern wie Sie es gesagt haben, in Jahren, ne?
Ja gut, aber man muss ja irgendwann anfangen. Und der Punkt ist einfach.
Ja,
nur,
aber ja. Ich finde, es gibt schon auch das eine oder andere, was noch geht. Also wir haben ja vermutlich noch ein Jahr Ampel vor uns, auch wenn es jetzt wieder ein paar gibt, die sagen, man soll austreten aus der Ampel. Sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, wir haben noch ein Jahr Ampel vor uns. Und ich will nicht einsehen, warum man in diesem einen Jahr nicht noch etwas bewegen kann. Herr Schulerig hatte das Wachstumschancengesetz angesprochen mit den 49 Maßnahmen. Umsetzen, umsetzen, umsetzen. Der ganz große Teil dieser Maßnahmen ist richtig und in 12 Monaten kann man auf Basis dieses Gesetzes eine ganze Menge bewegen. Vom Verlustrücktrag über die degressive AFA bis zur verbesserten Forschungsförderung und so weiter und so weiter. Das sind jetzt keine super sexy Themen, aber wenn man die umsetzt, Kleinvieh macht auch Mist, dann wird es Stück für Stück besser. Worauf die Bundesregierung natürlich auch einen Einfluss hat, ist die Free Trade Agenda der EU. Das will ich nochmal ansprechen. Man kann sich doch mal vornehmen, im Laufe der nächsten 12 Monate Mercosur endlich definitiv über die Ziellinie zu bringen. Das wäre ein Punkt, den man noch machen kann. Dann ist ja gesetzlich eingespurt worden, dass die Genehmigungsverfahren verkürzt werden. Es ist Aufgabe der Politik im Bund, Land und Kommune, dass diese Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, die gesetzlich möglich ist, nun auch in der Praxis umgesetzt wird. Auch da kann man in 12 Monaten viel bewegen. Mir würden jetzt ein paar Gesetzesdetails einfallen, wie zum Beispiel die Zulassung von Zeitarbeitsfirmen bei ausländischen Fachkräften. Auch das ist eine Fingerübung, die man im Gesetz in kürzester Zeit nachkorrigieren könnte. Also, wenn die Ampelkoalition endlich aufhört mit ihren wahltaktischen profilneurotischen Reflexen und die letzten 12 Monate zumindest den Background nochmal nutzt, sollen die Leute von mir aus vor den Kameras ihr Ego ausleben. Aber ich erwarte schon, dass im Background die Arbeit gemacht wird und diese 12 Monate genutzt werden, um die Position der deutschen Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen.
Jetzt waren die Wahlergebnisse bei den letzten Landtagswahlen für AfD und BSW ja extrem stark, für viele nicht überraschend. Und spätestens jetzt gibt es eben die Diskussion um Populisten und deren Einfluss und Griff nach der Macht. Es gibt ja auch viele Vorbilder auf der Welt. Herr Schulerig, Sie haben die konkreten Auswirkungen der Politik von Populisten auf die Wirtschaft untersucht. Was ist da rausgekommen?
Dabei ist rausgekommen, dass Populisten, und da ist egal, ob sie jetzt sich, ich sag mal, politisch eher links oder eher rechts einordnen. Wir sehen ja auch gerade, dass da die Schnittmengen manchmal überraschend groß sind. Schaden anrichten, und zwar erheblichen Schaden anrichten. Also man kann zeigen, das hängt dann natürlich immer auch von den ein bisschen von bestimmten Ländern und Zeiten ab, aber im Mittel kostet eine populistische Regierung etwa 10% Wachstum über 10 Jahre. Und das ist eine ganze Menge. Also die Länder sind danach deutlich ärmer, als sie es waren oder als sie hätten sein können. Und die Mechanismen sind auch relativ klar. Und man muss nur nach Ungarn gucken oder man muss nur nach wenn Länder wie die Türkei gucken. Teilweise auch haben wir es auch in Italien unter Berlusconi gesehen, um zu verstehen, woran das liegt. Das ist dann, da werden Institutionen ausgehöhlt, der Wettbewerb funktioniert nicht mehr. Man macht dicht gegenüber dem Ausland, man ist nicht mehr attraktiv für ausländische Fachkräfte und Wissenschaftler. Im Prinzip müssen Sie nur die Agenda unserer linkspopulistischen und rechtspopulistischen Parteien in Deutschland gerade durchgehen. Und dann haben Sie genau die Punkte, die dazu führen, dass langfristig das Wachstum leidet. Und ich meine, wir können ja, das sind aber auch Fragen wie, wir können das auch an so einem konkreten Beispiel etwa der Unterstützung für die Ukraine durchexerzieren. Da wird ja so getan, dass die Unterstützung für die Ukraine, die sagenhaften 0,15% unseres Bruttoinlandsprodukts, was wirklich makroökonomisch keine große Zahl ist, jetzt irgendwie Wachstumswunder auslösen würden, wenn man da, wenn man diese 0,1 oder diese 4-5 Milliarden pro Jahr wieder statt der Ukraine zu geben, irgendwo zu Hause investieren würde. Wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall. Ein wie auch immer gearteter Siegfrieden von Russland würde uns ein Vielfaches dessen kosten. Nicht nur über dauerhaft höhere Militärausgaben, die notwendig wären, und einem stärkeren und siegreichen Russland an der NATO-Außengrenze gegenüberzutreten, sondern auch durch neue Flüchtlingsströme, durch den Wegfall von Handel mit der Ukraine, durch eine sehr viel instabilere Welt, in der vielleicht auch andere Diktatoren morgen eingeladen werden, Nachbarländer zu überfallen. Also allein da kommt man ohne große Probleme auf das 20- bis 30-fache, was uns das kosten würde, im Verhältnis zu dem, was wir aktuell an der Ukraine geben. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, mit dem man, glaube ich, zeigen kann und mit dem man sehr gut dann auch in der Vergangenheit sehen konnte, dass diese populistischen Ideen gar nichts, nicht helfen, sondern der Wirtschaft im Gegenteil sehr starken Schaden zufügen.
Die Frage ist natürlich, was kann denn die Politik tun? Was hat sie in den letzten Jahren eventuell nicht getan, dass der Populismus auch hier in Deutschland so stark geworden ist von rechts und von links? Und meines Erachtens, es geht um die Wirksamkeit von Politik und es geht um die Kommunikation von Wirksamkeit. Sicherlich hätte die Ampel wirksamer sein können, insbesondere eben im wettbewerbswirtschaftlichen Kontext, aber sie hat tatsächlich auch einiges auf den Weg gebracht, was durchaus sinnvoll ist. Wenn wir jetzt auf die Kommunikation von Wirksamkeit schauen, dann sind wir einfach mit einem Desaster konfrontiert. Wenn ein Dreierbündnis ein Gesetzespaket schnürt und am Tag 1 nach der Verabschiedung des Gesetzespakets wird es von drei Seiten jeweils aus der eigenen Perspektive in die Tonne gehauen, dann ist es natürlich nicht möglich, den Leuten zu vermitteln, dass man gerade eben ein gutes Gesetz verabschiedet hat. Das ist meines Erachtens der Konstruktionsfehler der Ampelkoalition und auch der taktische Kardinalsfehler, der nach wie vor gemacht wird. Es fehlt an einheitlichen Kommunikation, es fehlt daran, Wirksamkeit den Menschen auch zu verdeutlichen.
Dann lassen Sie uns abschließend nochmal einen Blick auf das große Ganze werfen. Die Idee der Globalisierung basierend auf einer regelgebundenen multilateralen Welt, ja, die wird immer weiter zurückgedrängt und die Welthandelsorganisation verliert immer mehr an Einfluss. Auf welches globale Handelssystem steuern wir zu und was heißt das für Europa, Herr Heusgen?
Gut, beim Blick aufs Große und Ganze hilft vielleicht auch der Blick zurück. Wenn wir mal schauen, wo Deutschland und Europa standen vor etwa 75 Jahren und wo Deutschland und Europa heute stehen, was die politische und die weltwirtschaftliche Position betrifft, dann glaube ich, dann kann man stolz und froh sein über das Geschaffene und sollte mal auch kurz in Dankbarkeit reflektieren. So, und wenn wir auf dieser Basis nach vorne schauen, dann ist es selbstverständlich, diese Position zu halten. Auszubauen wird, glaube ich, schwierig, einfach weil die anderen schneller wachsen als wir. Aber wir haben Technologiepositionen. Wir haben übrigens auch ein Gesellschaftssystem, was resilient ist, sehr viel resilienter als andere Gesellschaftssysteme. In der Regel stürzen Diktatoren dann doch schneller als Demokratien. Und ich glaube, wenn wir auf diesen Stärken aufbauen, lernen aus den Fehlern der letzten, ich sage jetzt mal insbesondere 5 bis 10 Jahren, dann bin ich sehr optimistisch, wenn wir mal 10 oder 20 Jahre die Straße runterschauen, dass der europäische Maschinenbau eine führende Rolle auf den Weltmärkten einnehmen wird, auf hoffentlich weitgehend freien Weltmärkten.
Also meine Antwort ist vielleicht ein bisschen weniger optimistisch als die von Herrn Heusgen. Ich denke, volkswirtschaftlich ist es in der Tat gerade gar nicht so einfach, den Optimismus zu bewahren, weil wir mit den strukturellen hausgemachten Problemen jetzt auch noch sozusagen die Stärken, die wir hatten, die ein bisschen übertüncht hat, dass wir halt eine alternde Gesellschaft sind, dass wir in gewissen Bereichen einfach, was das Stichwort Digitalisierung, ja im Prinzip seit 10, 15 Jahren, Stichwort Infrastruktur auch seit 10, 15 Jahren irgendwie nicht vorankommen, dass die Bereiche, in denen wir sozusagen, aus der wir noch unsere Stärke geschöpft haben, jetzt einfach auch einer nach dem anderen, Automobilindustrie ist jetzt gerade der aktuelle Fall, in Probleme geraten und damit unsere Schwächen umso klarer werden. Was wir brauchen, und da bin ich auch, glaube ich, mit Herrn Hoskin total d'accord, ist, wir brauchen eine eine Veränderungsbereitschaft, ein Mentalitätenwandel, der uns dahin bringt, dass wir nicht auf das gucken, was mal war, sondern auf das gucken, was sein wird. Und das fällt uns immer noch extrem schwer. Und es wird mit jedem Jahr, das vergeht, nicht einfacher, weil wir einfach immer alle immer älter werden und immer mehr die Tendenz haben, auf das zu gucken, was mal war, und weniger auf das zu gucken, was sein wird. Und dieser Umschwung in den Köpfen, dieser Wandel im Denken und im Mindset, das scheint mir die ganz große Strukturreform Nummer eins zu sein, die wir in Deutschland machen müssen.
Deutschlands Rolle auf der Weltbühne wirkt aktuell nicht besonders souverän. Das gilt auch für Europa. Wie Europa und Deutschland ihre alte Stärke zurückfinden und was auf die Industrie hier und in Europa aufgrund politischer, aber auch technologischer Entwicklung im Ausland zukommt, darum ging es heute im Industriepodcast des VDMA. Vielen Dank an Professor Dr. Moritz Schularik, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Sciences Po in Paris. Danke.
Vielen Dank. Tschüss.
Und vielen Dank auch an Karl Heusken, VDMA-Präsident und Familienunternehmer. Tschüss.
Ein Tschüss kriegen Sie aus München nie, aber ich sage natürlich gerne Servus.
Und natürlich gilt unser Dank auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Sie möchten mehr Infos zu diesem Thema? Dann schauen Sie gerne auf der Homepage des VDMA vorbei, vdma.org. Und wenn Sie wollen, abonnieren Sie gerne auch den Industriepodcast des VDMA, damit Sie keine Folge verpassen. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.